Wir hören einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 14, das ist nach der Speisung der 5000, in der Nacht danach. Da steht in Matthäus 14 folgendes: Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach: Komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen ans Land in Genezareth. Lass uns beten. Herr, du machst dir deutlich, was für eine Macht du hast, wie du die Jünger stärken und auf dich ausrichten möchtest. Bitte segne dieses Wort auch an unseren Herzen. Amen. Wenn Wunder von Jesus berichtet werden, dann geht es ja sehr oft darum, dass er konkret Menschen hilft, Menschen, die in großen Lebensnöten sind, zum Beispiel Blinde, die wieder sehen können, Lahme, die wieder gehen können, Aussätzige, die rein werden, die geheilt werden. Und dann gibt es Wunder, die nochmal auf eine besondere Art und Weise zeigen, dass Jesus Macht hat, auch über die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung. Zum Beispiel, dass er aus Wasser Wein macht. Einfach dadurch, dass er es sagt. Oder dass er nicht nur einmal sehr viele Leute versorgt, leiblich versorgt, mit Essen versorgt, obwohl viel zu wenig da ist eigentlich. Und das war so eine Situation, vor diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Da hat Jesus über 5000 Menschen satt gemacht mit ein paar Broten und Fisch. Und diese tausende Menschen, die wurden Zeugen dieses Wunders und haben gleich mal wieder in die falsche Richtung überreagiert, wollten Jesus zum König ausrufen, der sie dann immer versorgt. Das hat er nicht zugelassen. Er erklärt dann am Tag später auch in seiner Predigt, warum, weil es nicht darum geht, leiblich satt zu werden, sondern seiner Seele satt zu werden, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Er lässt es also nicht zu, dass sie ihn da zum König ausrufen, hat sich zurückgezogen, schickt seine Jünger nach Hause, also über den See rüber, sie waren am Ostufer, und schickt sie wieder rüber nach Nordwesten, Kapernaum, Genezareth, wo sie zu Hause waren. Und er zieht sich zurück, er betet alleine im Gespräch mit seinem Vater. Aber was dann in dieser Nacht passiert bei der Überfahrt von den Jüngern und wenn Jesus dann zu ihnen zurückkommt, das wirft einen sehr deutlichen Blick und ein deutliches Bild darauf, wer Jesus für uns ist, was er für seine Macht hat und wie er mit seinen Jüngern umgeht. Wir dürfen erkennen, Christus ist der Herr in stürmischen Zeiten. Er setzt uns dem Sturm aus, aber er ist nahe in den Wellen und er schenkt uns Ruhe im Glauben. Dieses Wunder war sehr beeindruckend. Wir können uns das schwer vorstellen. 5000 Menschen auf einem Haufen, die dann plötzlich alle Essen haben, obwohl nur das da ist, was man so sonst für seine Familie abends zum Essen zu Hause hat. Das war ein großartiges Wunder. Und Jesus muss die Reaktion darauf ein bisschen bändigen. Die Jünger werden nach Hause geschickt. Die fahren dann los, rudern los mit ihrem Boot. Und er selbst, was macht er? Er macht nicht mal schnell Päuschen, weil das ein anstrengender Tag war, den ganzen Tag gepredigt. Er betet. Er geht in Gemeinschaft mit seinem Vater. Und er wird da auch Fürbitte leisten für seinen Jünger. Davon können wir ausgehen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jesus ist auf jeden Fall da im Gespräch mit seinem Vater vertieft. Und die Jünger, die ja meistens Fischer waren, die machen sich auf den Weg nach Hause. Und als Fischer wussten sie, dass dieser See so seine Tücken hat. Da gibt es so Fallwinde, die sehr plötzlich auftreten können. Und dann ist urplötzlich Riesenwellengang auf dem See. Und für die Boote damals ist dann eine große Gefahr, dass die kentern können. Das ist heute noch für Boote. Und so werden die Jünger sicherlich nicht mitten auf den See eigentlich fahren wollen, sondern eher so am Ufer entlang. Aber es gelingt nicht, wie wir hier bei Matthäus hören. Dieser Sturm, der dann plötzlich aufkommt, der treibt die mitten auf den See. Und das ist jetzt nicht ein Teich, sondern das ist ein See, ja, ein kleines Meer. Riesensturm, Riesenwellen und die mit ihrer Nussschale, die treiben da drauf. Und selbst obwohl sie so erfahrene Fischer und Bootsführer sind, kriegen das nicht hin, wieder an Land zu steuern. Sie haben Not in den Wellen, heißt es bei Matthäus. Und wo war Jesus jetzt? Ja, Jesus ist nicht da. Warum ist er nicht da? Er hätte das doch vorhersehen können, dass das schwierig wird. Er hätte doch mitfahren können. Er hätte sie doch schützen können. Aber er ist nicht da. Genau dann, wenn sie ihn brauchen. Diese Überfahrt ist immer wieder ein eindrückliches Bild dafür, wie Jesu Jünger, wie wir in die Stürme unserer Zeit, Stürme des Lebens gestellt sind. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt und sollen da unser Licht leuchten lassen und im Vertrauen auf Jesus leben und auf seine Wiederkunft hoffen. Und das wollen wir auch alle gerne tun, aber dann kennen wir Zeiten der Anfechtung und Zeiten, in denen uns der Wind ins Gesicht bläst. Und dass das Glaubensleben und das Leben hier kein leichter Spaziergang ist. Und da kann es schnell passieren, dass wir uns mal alleingelassen fühlen. Dass wir zwar wissen, Gott ist ja da, und dieses Wissen ist sehr kostbar, aber dass wir uns trotzdem auch unwillkürlich alleingelassen fühlen. Wo ist Jesus mit seiner starken Hilfe? Wir spüren manchmal nichts von seiner Gegenwart oder davon, dass ihm all unsere Wege bekannt sind. Sind wir zum Beispiel traurig über den Verlust eines lieben Menschen und es fällt uns schwer, darüber Trost zu finden. Oder wir sind angefochten durch den herrschenden Zeitgeist und fühlen uns hilflos, wenn wir sehen, wie die Welt lebt und in welches Verderben hin die Welt lebt. Oder wir sind betrübt über uns selber, über eine Sünde, die wir anscheinend nicht loskriegen, über eine schlechte Angewohnheit, gegen die wir kämpfen und die aber immer wieder da ist und die wir anscheinend schwer überwinden können. Und da treibt unser Lebensboot manchmal so dahin, wie dieses Boot in dem Sturm auf dem See Genezareth. Was sollen wir von solchen Zeiten halten? Zeiten des Zweifels, Zeiten der Anfechtung. Während die Jünger da auf dem See mit den Wellen kämpften, da sprach Jesus mit seinem Vater. Worüber hat er da mit ihm genau gesprochen? Das wissen wir nicht. Das hat uns Matthäus nicht aufgeschrieben, auch nicht Markus, auch nicht Johannes, die auch diese Gelegenheit schildern. Aber eins wissen wir bestimmt. Jesus wusste, wie es seinen Jüngern gerade erging. Und wir können gewiss sein, dass er sie in seine Fürbitte eingeschlossen hat. Dass sie zwar davon gerade konkret nichts mitbekommen haben, aber dass Jesus sie hält durch sein Gebet. Dass er sie bewahrt. Dass er sie vor Schlimmerem bewahrt. Und so dürfen wir auch in unseren Stürmen des Lebens gewiss sein, da ist ein Jesus Christus, mein Herr und Heiland, der nicht pausiert, der nicht einfach zuguckt, sondern der aktiv ist, der ein beständiger Fürsprecher für uns beim Vater ist, heißt im 1. Johannesbrief. Und Jesus hat es einmal hörbar, auch für die Jünger hörbar, deutlich gemacht, nämlich am Gründonnerstag, wo er zum Vater gebetet hat und laut gebetet hat und in Gegenwart der Jünger gebetet hat, sodass sie das gehört haben. Da heißt es in Johannes 17, da spricht Jesus zu seinem Vater: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus nimmt uns nicht heraus aus dem Sturm. Das ist so, das ist eine Tatsache. Aber er will, dass wir auf ihn vertrauen. Und dass wir gewiss sein können, wenn er uns in diese Welt stellt und sie hereinschickt und diese Stürme und Brocken vor uns auf dem Weg liegen, dann macht er nichts, um uns zu schaden. Sondern er wird alle Dinge am Ende zum Besten dienen lassen. Dass wir im Glauben gestärkt werden, gefestigt werden, dass wir auf seine Führung vertrauen lernen, auch wenn wir sie gerade nicht verstehen. Jakobus, der ermuntert uns auch, den Stürmen unseres Lebens getrost zu trotzen, weil wir wissen dürfen, dass es uns am Ende zum Segen dienen muss. Jakobus schreibt im 1. Kapitel, Vers 2, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. So stürmisch die Zeiten auch sind, Christus ist und bleibt der Herr, der uns zwar dem Sturm aussetzt, aber der uns auch nahe ist in den Wellen. Da heißt es, in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Das war also in den frühen Morgenstunden. Das war also schon eine ganze Weile im Gange, dieser Sturm da. Ja? Und sehr viel Kraft werden die Jünger nicht mehr gehabt haben, da an ihren Ruderriemen zu sitzen und irgendwie das Boot über Wasser zu halten. Und da kommt Jesus. Da erscheint er bei seinen Jüngern auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Wasser und die Wellen, die müssen ihn tragen, weil die Schöpfung ihm unterworfen ist, weil er der Allmächtige ist. Gerade an diesem Bericht, da stoßen sich leider viele Bibelkritiker, die dann versuchen, das irgendwie hinzubiegen, zu sagen, ja, Jesus ist eben im flachen Wasser gelaufen und eine Sandbank irgendwie in der Nähe des Ufers und dann das Nebel in den frühen Morgenstunden und das sieht so aus, als wäre er auf dem Wasser gelaufen. Das ist eine gängige Erklärung in der Bibelkritik. Aber sie passt nicht zu dem Text. Denn in dem Text steht, sie waren mitten auf dem Wasser. Und da ist der See 50 Meter tief. Da gibt es keine Sandbank, auf der man laufen kann. Jesus zeigt hier, dass er Macht hat. Dass er Macht hat, die Schöpfung, die Schöpfung sich zu unterwerfen. Selbst als er im Stand der Erniedrigung war, selbst als er als Mensch hier auf der Erde war, war er trotzdem wahrhaftiger Gott. Und in dieser göttlichen Macht konnte er Kranke heilen, konnte Wasser in Wein verwandeln, konnte Brot vermehren, konnte überm Wasser gehen. Und er konnte vor allem eins, nämlich unsere schlimmsten Feinde besiegen. Den Tod, die Sünde und den Teufel. Denken wir nicht zu gering von Jesus. Es gibt nichts in dieser Welt, was ihm nicht letztlich gehorchen müsste. Und das kann uns stärken, diese Gewissheit. Das kann uns stärken, gerade auch wenn es stürmisch zugeht. Und die Jünger reagieren ganz menschlich. Das ist irgendwie verständlich. Das steht dann bei Matthäus, sie sahen ihn, sie erschraken und sie riefen, es ist ein Gespenst. Sie fürchten sich vor dem, was sie da sahen, weil das völlig jenseits von ihrer Erfahrungswelt ist. So wie am Ostertag, als der auferstandene Jesus plötzlich da ist und sie denken, das muss ein Gespenst sein. Das ist menschlich verständlich. Wir können natürlich sagen, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, ja, und können sagen, Jünger, ihr könnt doch mal ein bisschen mehr Vertrauen haben auf Jesus. Ja, aber das ist doch ganz normal, wie die Jünger hier reagieren. Das zeigt aber auch, wie klein der Glaube eben auch manchmal ist. Wie wenig Wunder von Gottes Seite her er rechnet. Aber Jesus sagt, nicht, Leute, muss euch doch klar sein, dass ich das bin. Nein, er sagt, seid getrost. Das Erste, was er sagt, seid getrost. So wie an Ostern auch unter sie getreten ist und sagt hat, Friede sei mit euch. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und genau das ruft er uns auch zu. Egal in welcher Lebenssituation, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch, bin nahe bei euch, mitten unter euch, bis an der Weltende. Wir kennen diesen wunderbaren Vers aus Jesaja 43, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da geht es weiter bei Jesaja, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ertränken sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Nicht nur der Herr und Gott, sondern der Herr, dein Gott. Durch Jesus Christus, dein Gott. Und der ist dir nahe und gibt dir Trost und gibt dir Halt in allen Situationen, die es in diesem Leben manchmal leider gibt. Und wir sehen es an den Jüngern, dass diese Worte nicht einfach nur so hingesprochen sind, sondern dass diese Worte das tun, was sie sagen, nämlich die Jünger trösten. Die Jünger sind dann nicht mehr erschrocken. Sondern als Jesus dann später ins Boot kommt, da fallen sie nieder und erkennen, du bist wirklich wahrhaftig Gottes Sohn. Der Herr ist nahe in den Wellen. Das ist immer wieder absolut wichtig für uns mitzunehmen, absolut grundlegend, dass Gott uns nicht fern ist, sondern nahe ist. Und als letzter Punkt, er schenkt uns Ruhe im Glauben. Eigentlich hätten diese Worte gereicht, die Jesus da sagt. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und den allermeisten Jüngern hat es auch gereicht. Ja? Nur einem nicht, der öfter mal so ein bisschen extra raussticht in den Evangelien, nämlich Petrus. Er meint, er muss da noch mehr sein, um sich da wirklich sicher sein zu können, dass Jesus es ist, dass er der mächtige Jesus ist. Er sagt dann, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Manchmal verstehen wir das, oder in vielen Predigten auch zu hören oder zu lesen, als besonderes Glaubenszeugnis von Petrus. Er würde Jesus so sehr vertrauen, dass er ihm auch zutraut, er kann mich auch auf dem Wasser gehen lassen. Aber der Punkt ist, es war komplett unnötig an dieser Stelle. Jesus hatte den Jüngern schon gesagt, vertrau, sei getrost, fürchte dich nicht, ich bin's. Was Petrus da macht und sagt, ist eher ein Ausdruck seines Zweifelns als ein Ausdruck von besonders starkem Glauben. Jesus lässt sich darauf ein und er lässt ihn tatsächlich auf dem Wasser gehen. Und solange Petrus auf Jesus schaut, gelingt das auch. Und dann guckt er aber nicht mehr auf Jesus und sieht die Wellen und dass es irgendwie ganz schön bedrohlich ist. Und dann beginnt er zu sinken. Und dann muss ihn Jesus wieder rausziehen und retten. Und was sagt er zu ihm? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das sagt Jesus zu uns auch immer wieder. Nicht um uns runterzuputzen, sondern um uns wieder die Perspektive richtig zu richten. Du Kleingläubiger, zweifel doch nicht. Sei doch getrost. Ich bin es doch. Fürchte dich doch nicht. Und derselbe Petrus schreibt ein paar Jahrzehnte später, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das wollen wir immer wieder lernen, dass wir nicht kleingläubig sein müssen, sondern dass wir die Ruhe, die dann die Jünger da erleben, weil der Sturm nämlich von Jesus gestillt wird, dass wir diese Ruhe und Frieden in Christus finden können und die uns der Glaube schenkt. Dass wir uns an den Worten Jesu festhalten dürfen und klammern können, so wie die anderen Jünger außer Petrus. Die haben die Worte Jesu gehört, sei getrost. Und was machen sie? Sie vertrauen ihm, fallen nieder, beten ihn an. Du bist der wahrhaftige Sohn Gottes. Das stärkt ihren Glauben. Das stärkt auch Petrus' Glauben, der wieder erkennen musste, okay, da bin ich wieder falsch abgebogen, aber Jesus hat mich wieder zurückgeholt. Wer derart über die Schöpfung regiert, der Macht hat über die Schöpfung, der hat auch Macht über mein Leben. Und er hat Macht über alle Dinge. Und er ist ein Herr, der es gut meint. Weil er ein Herr ist, der sagt, sei getrost, fürchte dich nicht. Und so dürfen wir in allen Stürmen des Lebens, die immer wieder auf uns einpreschen, das immer wieder lernen, dass da der Herr nahe ist und dass er uns Ruhe schenken kann. Amen.